Ja, guten Tag miteinander, das ist der Markus Somm auf nebelspalter.ch mit dem André Hollenstein. Der André Hollenstein ist Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Bern. Danke vielmals, dass Sie da sind.
Gerne geschehen. Merci für die Einladung.
Genau. Und die Einladung ist zwar natürlich freiwillig erfolgt, aber die hat einen Grund gehabt. Wir haben in Bern einfach über ein Interview, das der André Hollenstein in der Zürcher Zeitung gegeben hat, über den Bundesstaat, haben wir geredet. Und wir haben, aus meiner Sicht, besser gesagt, ich habe auf eine Art über Ihre Interviewaussagen geredet, und ich heute muss sagen, tu mich in aller Form entschuldigen. Und zwar einfach, weil es ist herablassend gewesen, es ist sehr polemisch gewesen, es ist sehr auf den Mann gespielt gewesen. Viel, viel Sachen, die ich normalerweise an meine Journalisten sage, machen das nicht, habe ich gemacht. Dem sind tut's mir so leid. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich noch etwas ergänzen oder sagen, das ist mir speziell negativ aufgefallen. Aber sonst würde ich sagen, wir fangen an, weil wir wollen über den Bundesstaat reden, haben sicher unterschiedliche Meinungen und das ist eigentlich das Thema. Schweizer Geschichte ist ja etwas, wo, das ist ja sicher auch Ihre Erfahrung, eigentlich die Leute viel mehr interessiert, als die Leute sich so denken. Und von dem her nimmt es mich Wunder. 12. September, das ist gewesen, der Tag, wo die Tagsatzung gesagt hat, die neue Bundesverfassung ist angenommen worden von den verschiedenen Kantonen. Ist ein wichtiges Datum, auf jeden Fall. Im Parlament hat es Bestrebungen gegeben, dass man das zum Nationalfeiertag macht, zum zweiten. Was ist Ihre Meinung dazu?
Also, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Ich nehme die Entschuldigung auch gerne an. Das ist super. In der Tat, wer es nachhören wollte, ich habe mich dort sehr herablassend behandelt gefühlt. Man denkt, das ist nicht so die saubere Art von einem guten Journalist. Für so einen Punkt zu bringen, das war eine Mischung von Ignoranz und Arroganz. Und
sehr gut.
Das tue ich,
Schlimmste.
Das halte ich schlecht aus. Wenn Leute das Gefühl haben, sie wissen es viel besser als andere und das dann auch in einem sehr schnodrigen Ton überbringen, ihr habt dort mit eurem wahrscheinlich Redaktionskollegen euch ein bisschen in Rage gesprochen. Vielleicht gibt es einen Grund dahinter. Ich weiss auch nicht, warum gerade das Interview zu dieser ein bisschen Eskalation von den Emotionen und auch von den Ausdrücken geführt hat. Aber Schwamm drüber, es ist gesagt und freue mich, dass ihr das auch so könnt sehen und akzeptiert. Reden wir über 1848. Was ist die Bedeutung von 1848? Das ist der Anfang von der modernen Schweiz, da sind wir uns einig. Ich glaube, in der grundsätzlichen Bedeutung von diesem Ereignis für die Schweizer Geschichte müssen wir nicht streiten. Es geht wahrscheinlich mehr um Fragen, was hat das Ereignis möglich gemacht? Was sind wichtige Ursachen und Voraussetzungen gewesen? Und dort habe ich in meinem Interview in der Zürcher Zeitung eigentlich nur eine These gebracht, die für mich als Schweizer Geschichtler schon sehr lang klar ist, weil ich mich über viele Jahre auch mit der Schweizer Geschichte als einer Verflechtungsgeschichte beschäftigt habe. Die Schweizer Geschichte als Verflechtungsgeschichte heisst das Aufbrechen von einem nationalen Tunnelblick, das Aufbrechen vom sogenannten Container, wo probiert, die Schweizer Geschichte quasi aus den eigenen Voraussetzungen heraus zu erklären. Das ist allzu lang das Narrativ von einer sehr national ausgerichteten Schweizer Geschichte gewesen. Letzter Höhepunkt von solchen Narrativ, geistige Landesverteidigung während dem Zweiten Weltkrieg, wo halt die Schweizer Geschichte schildert und erzählt, mit den Freiheitskriegen, mit dem Unabhängigkeitsdrang, mit dem Schlachtensieg. Und eigentlich der Einfluss von ausländischen Kräften und Mächten sehr, sehr stark reduziert, wenn nicht gar ganz ausblendet. Und für die frühe Neuzeit kann ich das des Langen und Breiten erklären, aber auch für die Voraussetzungen zu 1848 ist es meines Erachtens evident, dass auswärtige Kräfte und Mächte eine enorm wichtige Rolle gespielt haben. In diesem Interview ist das nachher halt auch entsprechend vom Redakteur ist eine Aussage prominent hervorgehoben worden. Die Schweiz ist eine Willensnation des Auslandes. Es ist klar, dass sie da damit spielen, mit einer These, die in der Schweizer Geschichte seit dem 19. Jahrhundert sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt wird. Unser Nationalverständnis kann nicht basieren auf Voraussetzungen, wie es die benachbarten Staaten haben. Wir sind keine einheitliche Sprach- und Kulturnation. Es fehlt die gemeinsame Konfession. Rasse, Ethnie fehlt auch. Eine Dynastie haben wir auch nie gehabt. Also erfindet sich die Schweiz im 19. Jahrhundert weitgehend als Willensnation. Wille natürlich von sich selber. Und da ist die Gegenthese zugespitzt, aber ist dazu, dass es sehr stark ausländische Kräfte waren, die das Land haben wollen, so wie es gekommen ist. Weil das Land selber den Schritt zu 1848 und zu wichtigen Voraussetzungen, Strukturveränderungen nie geschafft hat. Es hat genug Zeit gehabt, es hat Bestrebungen gegeben, aber ganz, ganz elementare Voraussetzungen strukturell, die es braucht, damit der Bundesstaat überhaupt entstehen kann, sind nicht von der Schweiz geschaffen worden. Und da reden wir nicht über die Zeit unmittelbar vor 1948. Also es geht weit über die Sonderbundskrise absolut zurück.
Das ist klar. Vielleicht zwei Sachen, zwei Bemerkungen. Das ist sicher auch der Grund, warum ich das kritisiert habe, was Sie gesagt haben, in meiner Meinung nach eben polemische Worte. Erstens glaube ich, dass sie allen unseren Vorgängern, ich bin ja ein Historiker, eigentlich ein bisschen unrecht tun. Also so einseitig haben die Schweizer Geschichte nicht gesehen. Die Verflechtungsgeschichte, glaube ich, hat auch ein Galliardi gesehen, hat auch ein Hilti gesehen, hat auch den Öxli gesehen. Weil es liegt ja auch auf der Hand. Wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, fangen wir an mit der frühen Eidgenossenschaft. Das ist ja immer, man hat das sicher ein bisschen national überhöht, die Freiheitskämpfe. Aber Freiheitskämpfe, da braucht man ja einen Gegner. Das heisst, Habsburg ist immer ein Thema in der Schweizer Geschichte. Denn Italien ist natürlich auch immer ein Thema gewesen. Auch der Einfluss von Italien auf die Schweiz, wo meiner Meinung nach übermächtig ist. Denn unser Arrangement mit Frankreich, wo wir 300 Jahre faktisch ein Protektorat gewesen sind von Frankreich, das habe ich jetzt nicht in den neuesten Büchern gelesen zur Schweizer Geschichte, sondern das habe ich schon Bücher aus dem 19. Jahrhundert gelesen. Also ich glaube, das finde ich ein bisschen unfair. Man tut das ein bisschen stark zuspitzen, dass man so sagt, ja, früher haben die praktisch einen Tunnelblick gehabt, sie haben gesagt, nationaler Tunnelblick, jetzt machen wir auf. Ich finde, die haben das auch schon gesehen. Man kann dann darüber streiten, ob sie es unterschiedlich bewertet haben oder falsch, aber das haben sie also auch gesehen. Und das Zweite, was mich ein bisschen stört, auch wie sie es jetzt wieder geschildert haben, ich finde, jede Geschichte von jedem Land ist ja vollkommen klar, dass es zu tun hat mit gewissen strukturellen Voraussetzungen, die zu tun haben mit dem Land selber, aber natürlich auch mit dem Umfeld. Ich meine, wenn wir die amerikanische Geschichte anschauen, die amerikanische Geschichte ist ja undenkbar ohne die britische Geschichte, logischerweise. Mhm. Und alles, was beeinflusst hat, der Unabhängigkeitskrieg, ist ja vorher schon gesetzt worden. Und da haben die Amerikaner in dem Sinne auch nicht einen Einfluss gehabt drauf, sondern es ist einfach so gewesen. Das, denke ich, ist ja auch interessant an der Geschichte, dass man kann immer sagen, es gibt das eine, sind Menschen von ihrer Zeit, so wie wir auch, die etwas probieren zu gestalten, die kämpfen und so weiter. Und dann gibt es aber eine Legacy, wo man nicht ändern können. Das ist ja auch das Verrückte an der Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, es gibt nichts, was der Mensch weniger verändern kann als die Vergangenheit. Mhm. Und von dem her, wenn wir jetzt die Bundesstaatsgründung anschauen, da bin ich mit Ihnen absolut einig, dass gewisse Voraussetzungen für den Bundesstaat erstens lang vorher geschaffen worden sind und zum Teil auch im Ausland geschaffen worden sind. Mhm. Ich meine, das Evidenteste ist natürlich die Rolle von Napoleon. Das ist völlig klar. Das sagen wir die Rolle von der französischen Besetzung. Jetzt sagen Sie, und das finde ich interessant, da finde ich, tun Sie jetzt ein bisschen die Wirkung von der Helvetischen Republik ein bisschen überschätzen, weil es ist ja faktisch, sind die 6 Monate, haben die bestanden. Ich glaube, Mediation ist viel wichtiger. Mhm. Oder sagen wir es so, ich glaube, das Wichtigste, was die Franzosen gemacht haben, und das gilt ja in ganz Europa, dass sie Grenzen neu gemacht haben. Mhm. Sie haben Bern, den Aargau weggenommen und das Waadtland. Und wenn man schaut, was die zwei Kantone für eine Rolle gespielt haben in der ganzen liberalen Bewegung.
Ja, nachher, das ist enorm wichtig.
Enorm wichtig. Ja, ja. Aber es hat auch die Aargau gebraucht. Mhm. Es hätte auch anders können sein.
Ja.
Oder das ist ein bisschen da, wo ich einmal finde, oder wenn man schaut, die Schweiz, wie alle anderen Länder in Europa sind wir besetzt worden von den Franzosen. Mhm. Und trotzdem sind ja alle Länder ihren eigenen Weg weitergegangen nach dieser Besetzung.
Ja.
Die Deutschen haben eine Evolution gemacht 1848, die scheitert, aus welchen Gründen auch immer. Mehr eine, die glücklich ist.
Ja.
Das heisst, das kann man nicht den Franzosen anlasten. Nein. Das hat dann im Prinzip mit der Schweiz zu tun.
Ja. Also wir sind jetzt eigentlich schon in dem Zeitraum, wo wirklich die entscheidenden Sachen passieren. Im Prinzip, ich rede von einer 50-jährigen staatspolitischen Dauerkrise, 1798 bis 1848. Und die ganz entscheidenden Veränderungen passieren 1798 bis 1814, 1815. Eigentlich sind es drei Momente.
Interessant, ja. Würde ich nicht sagen.
Moment eins, die militärische Besetzung durch Frankreich, die die Helvetische Republik ermöglicht. Ein kurzfristiges Experiment, völlig d'accord. Nicht der Napoleon, der spielt dort noch gar keine Rolle. Er kommt ab 1800 massiv ins Spiel, weil er erst dann der starke Mann in Frankreich ist. 1798 ist er ja in Ägypten unterwegs, hat andere Sorgen. Was aber die Helvetische Republik bringt, ist ein für alle Mal die Beseitigung der Untertanenverhältnisse. Das wird es nie mehr geben, trotz starker restaurativer Tendenzen in diesem Land, noch 1813-14. Heisst, es hat bis dann quasi bei wichtigen Kantonen, Bern, aber auch den Innerschweizer, den Frieden nicht gegeben mit der Tatsache, dass man nicht mehr im Aargau, im Thurgau, im Tessin Terren ist und dort kann Steuern einziehen, Abgaben einziehen, Söldner rekrutieren für die fremden Dienste. Ganz wichtig, vor allem der Thurgau als Söldnerreservoir. Also, das ist das Ergebnis von 1798. Die eidgenössischen Kantone bis dorthin haben nie im Traum daran gedacht, ihre Untertanengebiete in die politische Freiheit zu entlassen. Nie.
Genau.
Weil die Ressourcen viel zu wichtig waren.
Da würde ich vielleicht noch schnell hören, weil die meisten hören das nicht so wissen. Ich glaube, der entscheidende Gegensatz in der alten Eidgenossenschaft, wenn man sagt, Untertanenverhältnisse, haben die Leute das Gefühl, alle sind Untertanen gewesen. Das ist eben nicht der Punkt. Der Punkt ist, sagen wir den Kanton Schweiz. Der Kanton Schweiz hat einen Kreis gehabt von den Landleuten. Die sind nicht Untertanen gewesen. Mhm. Es hat ein Gebiet gegeben, das Untertanengebiet gewesen sind.
Genau.
Und da bin ich einverstanden, das ist ein ganz wichtiger Schritt
gewesen, genau,
das mal aufzusprengen.
Richtig. Zweiter Schritt, das Experiment Helvetische Republik scheitert nach 4,5 Jahren. Eigentlich schon vorher 5 Staatsstreichen in vielen Regionen nie wirklich Akzeptanz, Instabilität. Und ab 1800 probiert Napoleon als erster Konsul in Frankreich die Situation zu klären und Ruhe reinzubringen. Warum?
Sehr mühsam gewesen.
Weil er braucht Ruhe. Also, das ist das alte Anliegen schon von den Bourbonen, von den französischen Königen, den Raum möglichst beruhigend, möglichst eng an Frankreich zu binden. Napoleon wird wieder Krieg führen, also braucht er in diesem Raum eine Anbindung an Frankreich und politische Stabilität. Er ist der Totengräber von der Helvetischen Republik auf eine interessante Art und Weise, und ich jetzt nicht muss interessieren, bringt er das zum Einsturz, zum Kollaps und beruft die berühmte Consulta nach Paris ein. Das ist ein Verfassungslaboratorium, das vom November, Dezember bis in Februar, also 1802 bis Februar 1803 in Paris getagt hat. Spitzenpolitiker aus allen Kantonen bekommen einen Marschbefehl auf Paris. Mhm. Und dort wird unter Anleitung von extrem guten Kennern der Schweizer Verhältnisse, unter anderem der letzte Botschafter von Frankreich in der Schweiz, wird jetzt...
Wobei er hat selber eigentlich relativ viel Verständnis gehabt.
Und er hat an entscheidender Stelle der Eingriff. Im Prinzip hat er die strategische Richtung vorgegeben und hat zum Entsetzen von den sogenannten Unitarier, das sind die Schweizer Anhänger von der Helvetischen Republik gewesen, tut er ziemlich am Anfang von dieser Konsulta erklären, die Schweiz muss föderalistisch organisiert sein, anders geht's gar nicht. Er wird quasi zweite Geburtsstunde.
Ja, aber wieder nicht gegen Napoleon, wo eine von den grossen Figuren ist von der Geschichte.
Ja.
Aber es hat natürlich, die Helvetische Republik ist von Anfang an gescheitert. Weil, wie soll man sagen, die Fliehkräfte im Land selber sind so massiv gewesen, oder? Der Föderalismus in der Schweiz, das wissen Sie sehr gut, seit dem 14. Jahrhundert so verankert, dass niemand die Chance gehabt hätte, das zu verändern.
Nein.
Und ich glaube nicht, und das war auch eine Stärke von Napoleon, dass er ein Realist war und sehr schnell gemerkt hat, das funktioniert nicht.
Richtig.
Ich brauche Ruhe.
Richtig.
Ich brauche Ruhe und ich brauche Truppen. Das hat er ja vor allem wollen, Truppen.
Mhm.
Und was ich einfach noch wichtig finde, aber ich möchte Sie nicht lange unterbrechen, sind jetzt zwei Punkte, der dritte kommt, dass man auch mal immer wieder betont, und das gilt ja für alle europäischen Länder, die besetzt worden sind von den Franzosen. Überall haben sie eine enorme Gegenkraft, die natürlich mit der Besetzung zu tun hat. Mhm. Und das führt nachher, meiner Meinung nach, nachher auch zu der Bundesstaatsgründung. Weil der Schock, dass man 15 Jahre fast, nein, wie lange ist sie? 15, 17-jährige Fremdherrschaft mehr oder weniger ertragen musste. Mhm. Ist meiner Meinung nach sehr konstitutiv gewesen für die Zeit, die nachher kommt. Dass man gesagt hat, nie wieder. Das wollen wir nicht mehr. Und deshalb glaube ich,
ja, aber das sagt ja dann nachher nicht die Schweiz. Das sagen dann nachher
die Wiener Kongressmächte. Nein, das sagen die Schweizer
selber. Aber auch die Wiener Kongressmächte.
Nein, der Wiener Kongress hat ja ein anderes Anliegen. Der Wiener Kongress hat das Anliegen, Grossmächte wollen überall ruhen, wollen das neu ordnen.
Nein,
dort haben sie recht. Aber das ist auch ein No-Brainer in dem Sinn. Es ist eigentlich fast allen klar gewesen, dass die Schweiz in den Alpen eine gute Rolle spielt, wenn sie mehr oder weniger neutralisiert ist.
Ja,
ist
der Wiener Kongress wird sagen, es darf nie mehr passieren, dass eine einzige Macht in diesem Raum zu sagen hat. Das ist die Lehre vom Wiener Kongress.
Ja, aber also dann muss auch die Schweiz das können garantieren. Sonst hätte man ja können sagen...
Ja, richtig. Und wer schafft das, Voraussetzungen?
Wir können das Preußen gehen.
Ja, aber weißt du, das sind wir... Also, okay, jetzt sind wir doch mal der Reihe angehen. Wir waren vorhin beim Napoleon gewesen, was er ist zweiter Geburtshelfer des schweizerischen Föderalismus, weil er die Beseitigung von den Untertanenverhältnissen garantiert und zweitens aus diesen ehemaligen Untertanengebieten Kantone macht, souveräne Kantonalstaaten und sie zum Teil von der schweizerischen Eidgenossenschaft macht. Mhm. Immerhin der Aargau, Thurgau, das Tessin, das Waadtland und St. Gallen. Mhm. Er bindet Graubünden an die Schweiz an. Mhm. Und er ist der erste Bundesstaat in der Schweizer Geschichte schafft.
Ja, aber das stimmt nicht. Also, die Graubünden und Wallis sind natürlich immer schon zugewandte Orte gewesen.
Nur damit klar ist, was zugewandte Orte sind. Zugewandt heisst, man hat privilegierte Bündnisbeziehungen zu ausgewählten Kantonen. Die drei Bünde haben doch nicht mit der Restschweiz ein Bündnis. Das Wallis hat doch nicht mit der Restschweiz ein Bündnis. Das sind selbstständige, jahrhundertelang selbstständige, souveräne.
Selbstständig als die Republik von Venedig. Die Republik von Venedig hat nichts zu tun mit der Eidgenossenschaft. Sie können es ja, sie wissen es ja selber. Wenn man im 17., 18. Jahrhundert schaut, die Karten von der Schweiz, ja, ist Graubünden und Wallis dabei. Aber über das Detail müssen wir nicht sprechen.
Nein, aber das Detail ist wichtig.
Ein Punkt bringen. Der Napoleon, durch in ganz Europa alle Verhältnisse, die da waren, sind zerschlagen. Nicht alle, aber ein grosser Teil. Wenn wir an Deutschland denken, das ist ganz extrem, was er dort macht. Mhm. Das Deutsche Reich, er tut das alte Heilige Römische Reich auflösen, er tut Grenzen neu legen und so weiter. Das ist in ganz Europa der Fall. Mhm. Und auch in der Schweiz. Mhm. Und gleichzeitig muss man immer wieder betonen, es ist jeder Region anders, weil natürlich die historischen Voraussetzungen vorher anders sind. Also zum Beispiel die Eidgenossenschaft tut er in dem Sinne nicht neu erfinden, weil die Grenze, die die Eidgenossenschaft hat, nachher, ist mehr oder weniger identisch mit dem, was die Eidgenossenschaft mal. Die Bünde hat immer zu der Eidgenossenschaft als zugewandten Ort auf eine andere Art zugehört als Tirol. Das Tirol hat nie zu der Schweiz gehört.
Ja, aber nur zum zeigen, warum dass das aus Sicht von benachbarten Staaten eben durchaus etwas anderes war. Der französische König hat in Chur und im Wallis einen eigenen Gesandten. Wenn das jetzt ein Teil von Eidgenossenschaft wäre, wie der sagt, dann könnte ja der Ambassador in Solothurn das erledigen. Nein.
In Genf. Die Graubünden und Eidgenossenschaft sind sehr, sehr viel länger gewesen.
Die sind sehr eng.
Andere Gebiete gewesen. Und von dem her ist das ein kleiner Schritt gewesen. Aber das ist, denke ich, mich jetzt ein bisschen Wollenstein, wir müssen uns ja nicht einigen, aber da tun wir jetzt auch ein bisschen, weil letztlich haben Sie vorher gesagt, noch einen dritten Punkt.
Der dritte Punkt, das ist der Wiener Kongress. Also, wo nachher das napoleonische System kollabiert, 1813-14, muss ein Wiener Kongress die Verhältnisse in Europa neu regeln.
Genau.
Und wie wichtig die Schweizer Angelegenheiten sind in den Augen von den Grossmächten auf dem Wiener Kongress, zeigt sich an der Tatsache, dass man ein eigenes Komitee für die Schweizer Angelegenheiten einrichtet. Mhm. In diesem Komitee sitzen Vertreter von der Grossmächte, Frankreich, Preußen, Russland, Österreich, das Vereinigte Königreich. Es sitzt keine Schweizer drin. Die werden angelost mit ihren Anliegen. Und nachher unter dem Druck von der Rückkehr von Napoleon, von Elba, bekommt der Wiener Kongress ein bisschen Stress, weil jetzt muss man die Schweizer Verhältnisse definitiv klären. Und das ist die berühmte Erklärung vom 20. März 1815, wo wesentliche Neuerungen nochmal bringt für die Schweiz. Erstens, die Mediationskantone bleiben anerkannt.
Das ist ganz wichtig. Der Bundesvertrag ist das Entscheidende.
Zweitens, die Untertanenverhältnisse werden nicht wiederhergestellt, obwohl Bern, der Aargau und die Watt wieder will. Die Innerschweizer wollen wieder die gemeine Herrschaft, die Urner wollen wieder die Leventina.
Ja, aber wie es intern nicht mehr mehrheitsfähig ist, das ist ja das Problem. Die Eidgenossenschaft hätte selber sich auch nicht mehr durchsetzen können. Oder? Wenn die Grossmächte gar nichts gesagt hätten,
Die Eidgenossenschaft hat ja gar keinen politischen Willen. Leset das Tohu Wabohu auf der langen Tagsatzung. Leset, was die ausländischen Gesandten Stuart Canning und wie sie alle heissen, die hier quasi sollen die eidgenössischen Kantone auf eine Linie bringen, was die für Erfahrungen machen. Die verzweifeln
ist,
ja.
Das ist recht, und die verzweifeln ja. Das ist ja immer die Erfahrung gewesen, die
es gut gehabt. Aber da sind wir bei dieser Ursprungsfrage, wie viel die ausländischen Kräfte dazu beigetragen haben, dass sich der Laden bewegt hat. Da sind wir ja an diesem Punkt.
Das Untertanenverhältnis hätte man nie mehr wiederherstellen können, auch wenn die Ausländer gar nichts gesagt hätten. Weil das ist ja klar gewesen, wenn sobald sie Untertanenverhältnis auflösen, haben sie ein Reit, dann müssen sie Krieg führen. Berner hätten müssen Krieg führen, um den Aargau zurückzubringen.
Hätten sie es aber auch gemacht.
Ja, hätten aber Zürcher das nicht akzeptiert.
Ja,
das
aber man hat es gemacht.
Nein,
man
hat es nicht gemacht. Das ist ja nicht passiert. Hätten die das ja probiert während, oder? Es gibt ja so eine offene Zeit, sagen wir so, ab 1813, Völkerschlacht von Leipzig, wo klar war, Napoleon geht runter, wo die Schweiz zum Beispiel mit der Neutralität wahnsinnig Mühe hat, oder? Wo sie eigentlich immer noch unneutral sind. Da sind sie immer noch auf der Seite der Franzosen. Zu Recht, aus meiner Sicht, pragmatisch, weil sie nicht gewusst haben, ja, was passiert mit den Franzosen? Vielleicht tut der Napoleon wieder gewinnen und so weiter. Dann sehen wir den schönen Alt aus. Also lassen sie es ein bisschen offen. In dieser Zeit hätten natürlich Berner sehr wohl können probieren, den Aargau zum Beispiel zurückzuholen. Unmöglich gewesen in dieser Situation.
Ja, warum ist...
Sie hatten eigene Truppen gehabt.
Warum
ist... Der größte Teil der Truppen ist sowieso noch beim Napoleon gewesen.
Warum ist es unmöglich? Weil die Schweiz eben dann seit dem Dezember 1813 nicht mehr unter französischer Besatzung ist, sondern dass sie österreichische und russische Truppen durchmarschieren.
Ja, aber dann wird Neutralitätsverletzung, die dazu führt, dass der Alexander, der Zar, sich total verkracht mit dem Metternich, weil der Metternich Neutralität von der Schweizer viel weniger beachtet.
Genau.
Das ist auch nicht so ernst. Nicht.
Genau.
Während die Russen sagen, die müssen unbedingt neutral sein, das ist die Idee vom Pufferstaat und so weiter. Aber der Punkt ist
ja... permanent bestätigen, nein, was meine These ist. Nämlich, dass
die Russen überspitzt. Die ist total überspitzt. Weil sie haben immer beides. Sie haben einerseits Russland, wo etwas will, oder etwas bestätigt, etwas bestärkt, und das sind ja Grossmächte, während die Schweiz ein Kleinstaat ist. Und dann haben sie das Eigenleben von der Schweiz, wo in Richtungen geht, wo der Grossmächte einmal auch nicht passt, und wo Grossmächte sich auch wieder anders arrangieren müssen. Und das sieht man ja gerade bei der Bundesstraßengründung ganz, ganz deutlich. Wenn es noch ein Metternich gegangen wäre, dann wäre es gar nicht zum Sonderbundskrieg gekommen. Der Sonderbundskrieg ist ja nur möglich gewesen, weil die Engländer gesagt haben, wenn ihr interveniert, dann können wir damit üben.
Ja, das ist die wichtige Rolle von Grossbritannien, wenn wir ganzen Vormärz.
Genau. Also in der jetzt ganzen... muss man aber rein, also
wir müssen nochmal zurück zum Wiener Kongress. Weil etwas, was ihr vorhin erwähnt habt, muss jetzt doch noch gesagt werden. Die Arrondierung nach Westen. Aufnahme vom Wallis von Genf und von Neuenburg, damit die Schweiz gegen Frankreich an Landesgrenzen überkommt, wo sie selber einigermaßen glaubwürdig kann verteidigen. Punkt Auflage vom Wiener Kongress. Punkt 2, innere Reformen, minimal, aber immerhin in der Verteidigungsorganisation. Die Schweiz braucht eine Armee, wo sie nachher ihre Rollen als Pufferstaat und eben die Verteidigung von der Grenzen aus eigener Kraft, das fordert Frankreich schon seit 1777, aus eigener Kraft kann schützen. Also das sind maßgebliche Strukturreformen. Wir haben jetzt mehr oder weniger alle abgearbeitet zwischen 1798 und 1815, wo, wenn die noch nicht wären bewältigt und bewerkstelligt gewesen, die Sonderbundskrise noch viel, viel gravierender gemacht hätte. Weil da werden Voraussetzungen geschaffen, wo quasi man ab 1815 dran kann aufbauen.
Ich kann anders sagen, die Bundesstaatskrise ist im Prinzip programmiert gewesen. Mit dem Bundesvertrag ist sowieso programmiert gewesen, weil man dort eigentlich die Lösung nicht gehabt hat. Man hätte nicht sich entscheiden können, ist das ein Bundesstaat, Wo könnte überhaupt das Bufferstaat überleben?
Nein, es ist ein Staatenbund.
Es ist militärisch unglaublich schwach gewesen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Die Eidgenossenschaft ist militärisch schwach gewesen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Gründe gewesen, von der liberalen und der radikalen Bewegung überhaupt. Einer der ersten, ich kann nur sagen, nationalen, grossen Organisationen ist, glaube ich, 1817 gewesen, wo alle Offiziere sich getroffen haben in Langenthal. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen, weil dort, und dort geht es in das hinein, wo ich sage, 17 Jahre Fremdbesatzung hat natürlich bei den Schweizern etwas ausgelöst. Die haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Und die ganze Bundesstaatsgründung ist aus meiner Sicht viel stärker motiviert. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, das ist wirtschaftspolitisch stark motiviert und so weiter. Das wird nicht bestritten. Oh. Sondern viel, viel wichtiger ist Sicherheit und die Aussenpolitik. Weil man kommt ins 19. Jahrhundert hin und hat nachher, ja, man sieht es bei der Asylfrage, man sieht es bei allen den Revolutionen, die es immer wieder gibt. Ja. Die Schweiz kommt immer unter Druck bei den Grossmächten.
Ja, wegen der Flüchtlinge. Genau.
Und das ist ja nur abzuwenden, wenn man selber mehr zentralisiert, wenn man vor allem noch mehr hat, wo man mehr hat. Und das ist das Hauptthema. Und dort ist schon eine Reaktion. Aber es ist eben eine Reaktion auf den Napoleon. Und es ist eine Reaktion, die in der Schweiz ganz anders ausfällt, als, sagen wir jetzt, Preußen. Oder wenn wir jetzt die Geschichte von Deutschland anschauen, dann ist ja völlig offensichtlich, ohne Napoleon kann man sich fragen, ob Preußen sich je so durchgesetzt hätte in Deutschland. Weil eigentlich nur dank Napoleon hat Preußen zufälligerweise das Rheinland bekommen. Mhm. Was für die Industrialisierung von Deutschland unglaublich wichtig war. Und die unglaubliche militärische Macht von der Preußen, Preußen war früher noch ein Junior, der Junior war unter den Grossmächten, während Österreich viel, viel stärker war. Aber nur dadurch, dass der Wiener Kongress das Rheinland an Preußen gegeben hat, auch mit der gleichen Idee, mit dem Bufferstaat, ist nachher die deutsche Einigung zu einer preußischen Einigung geworden. Jetzt würde ich aber auch bei den Preußen nie sagen, ja, eigentlich Grossmächte haben das alles entschieden. Sondern es ist doch immer beides. Grossmächte, und Preußen hat damals nicht
zugehört, aber
gewisse Sachen entscheiden aus gewissen Gründen. Und bei der Schweiz ist genau das Gleiche.
Ja,
die Neutralität ist ja nicht erfunden worden, 1815. Die hat ja schon viel längere Tradition gehabt.
Ja,
deshalb haben die Leute, Grossmächte, gewusst, es ist noch etwas Gutes, wenn die Alpen neutralisiert sind. Weil wir haben jetzt gesehen unter Napoleon, wie mühsam das ist, wenn es nicht der Fall ist.
Okay, aber ihr könnt doch Preußen nicht mit der Schweiz vergleichen. Preußen ist eine Monarchie. Preußen ist sehr zentral regiert. Die Schweiz ist ein Sammelsurium von 13 ab 1815, 22 autonomen, souveränen Staaten, wo der gemeinsame Wille an einem sehr kleinen Ort ist.
Ich kann nur etwas vergleichen. Ich kann vergleichen, dass Napoleon für die deutsche Geschichte natürlich genauso eine überragende Bedeutung
hat. Ja, das bestreitet ja niemand.
Aber Sie tun jetzt bei der Schweiz, Sie reden ja nur über die Schweiz da, oder? Sie
ja gut, es geht über die Schweiz.
Aber wenn man natürlich sagt, ja, die Schweiz ist eigentlich alles, was machen die ausländischen Mächte, dann hocken wir einfach da und warten. Das ist bei keinem Land der Fall. Beim kleinsten nicht und beim grössten nicht. Es ist immer ein dialektisches Verhältnis, das man hat zu der Aussenwelt. Das ist ja klar.
Ja, aber die deutsche Einigung im 19. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, da hat Preußen natürlich ein anderes Gewicht. Es gibt innerhalb von der Eidgenossenschaft nie einen einzelnen Kanton, wo wie Preußen im Deutschen Bund eine so eine wahnsinnige Macht und Kraft hat.
Das ist völlig richtig, aber Preußen hat die Macht nur bekommen, weil es Rheinland bekommen hat.
Ja, ja.
Ohne Rheinland wäre das nie
so. Ja gut, gekommen. Also Moment, sie erobern im 18. Jahrhundert auch noch Schlesien, ist nicht ganz unwichtig.
Aber Preußen ist während der napoleonischen Zeit, das sehen Sie ja dort auch, ist eigentlich die schwächste Grossnacht. Oder? Es ist immer so ein bisschen am Zipfel von den Russen. Man muss immer ein bisschen schauen, was der Zar will. Österreich ist viel, viel stärker als Preußen. Preußen ist ja auch von Napoleon eigentlich sogar so weit, dass Napoleon ist sogar so weit gegangen und hat gefunden, ja, Preußen lösen wir auf. Das regt mich so auf. Und so weiter. Also, ich würde mit dem nicht sagen, das ist das Gleiche. Sondern was ich würde verdeutlichen ist, Napoleon ist wirklich ein Wirbelwind, der alles verändert hat. Aber je nach Geschichte von einem einzelnen Land geht man anders damit um. Und das, wie man damit umgeht, ist eben auch durchaus ein Beitrag von der Schweizer. Oder? Ich meine, es ist nicht klar gewesen, dass die Liberalen sich durchsetzen 1848. Das hätte man müssen machen. Die Radikalen, ich meine, der Ochsenbein. Ich bin ziemlich überzeugt, den Ochsenbein kann man sagen, wenn es den nicht gegeben hätte, der wirklich wahrscheinlich ein furchtbarer Querulant war, dann hätte es gut können sein, dass man einen Kompromiss anbringt. Ohne Radikale hätten die Liberalen wahrscheinlich eher einen Kompromiss gemacht mit den Konservativen und hätten gesagt, komm, wir wollen sicher keinen Krieg. Wir wollen dort sicher keinen Krieg. Ja, aber gut, die Radikalen, wenn man den Augustin Keller anschaut,
ja, ja.
Solche Leute hat es gebraucht.
Aber die Zusammenarbeit zwischen den Liberalen und den Konservativen, die häufig auch gemässigt die Liberale sind in der Revisionskommission, die funktioniert ja dann.
Nach dem Krieg.
Nach dem Krieg, in der Entstehung von der Bundesverfassung, also die Lösung, die wir heute haben mit dem Zweikammersystem, Nationalständerat, wo gleichberechtigt sind, nach amerikanischem Vorbild prägt, das ist nur dank der Zustimmung von der meisten Vertreter aus den Sonderbundskantonen möglich gewesen.
Und sind ja immer, das ist ja vielleicht auch heute noch so, das ist ja immer das Interessante, dass in der Schweiz das liberale Zentrum am Schluss enormen Einfluss hat. Weil das hat zu tun mit unserer Geschichte, dass wir müssen ja die ganze Zeit Ausgleich schaffen. Zuerst zwischen den Kantonen, nachher zwischen den Parteien. Aber was ich auch wollte sagen ist, oder was mich gestört hat, oder was ich jetzt auch jetzt in der Diskussion ein bisschen finde, ich bestritte das gar nicht. Dass Ausland eine Rolle spielt, weiss Gott. Ich meine, wir sind ein kleines Land. Und ich finde, das ist das Interessanteste an dem Land. Das Interessanteste ist ja unsere dialektische Beziehung zu unserem Umfeld, weil unser Umfeld ja besteht aus den Bahnen von den grössten und wichtigsten Ländern von Westeuropa.
Genau.
Das ist ja das Schöne.
Ja.
Das würde ich nie bestritten. Aber was mir einmal ein bisschen fehlt, auch im Interview gefehlt hat, aber jetzt auch ein bisschen, ist wie, die Schweiz hat ganz bestimmte Voraussetzungen, die zu tun haben mit unserer Geschichte.
Ja.
Deshalb funktioniert es dann auch anders. Und zweitens leisten wir auch einen Beitrag. Wir hätten es auch anders können machen. Oder ich finde, der Bundesrat zum Beispiel ist nicht einfach ein No-Brainer gewesen und einfach gekommen. Sondern die Radikalen haben müssen die Situation ausnutzen. Sie haben müssen das eskalieren lassen. Sie haben müssen sogar das Risiko in Kauf nehmen, dass es einen Krieg gibt. Haben sie ja noch immer. Niemand hat gewusst, dass der Krieg so kurz wird. Hätte ja viel schlimmer können sein, der Krieg. Das ist ein bisschen da, was ich meine, oder? Das
sage
ich auch ein bisschen als Journalist. Weil das ist ein bisschen da, wo ich meine, ich habe beim Rudi Braun studiert. Und der Rudi Braun, der wissen Sie auch gut, ist sehr strukturalistisch unterwegs. Und dann kommt man als Journalist ins Bundeshaus. Und dann merkt man plötzlich, der EWR. Natürlich gibt es strukturelle Gründe, dass wir den abgelehnt haben. Aber am Schluss ist dann nachher ein Blocher sehr wichtig gewesen. Und das finde ich auch in der Schweizer Geschichte fand. Ohne die Schweizer zu überschätzen.
Aber das ist ein bisschen das Problem in euren Narrativ. Ihr redet immer von den Schweizer, von den Schweizer, von den Schweizer.
Nein.
Das Labeling spielt keine Rolle. Es gibt die Einheit gar nicht, die dir permanent unterstellt.
Aber sie sind Franzosen.
Weil sie sich selber nicht einig sind.
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen billig.
Nein, das ist nicht billig.
Ich rede nicht von den Italienern, sondern ich rede von den Leuten, wo in der heutigen Schweiz vor 100 Jahren tätig sind.
Ja, natürlich, ich aber auch.
Schweizer. Und das ist jetzt ein bisschen billig, wo wir unterstellen, weil ich von Schweizer rede, habe ich das Gefühl, ja, das ist ein homogener Zentralstaat. Nein, Gott nicht.
Ich weiss aber auch genau, wie die Schweiz um 1800 aussieht. Ich erinnere nochmal dran, leset aufmerksam das Protokoll von der Tagssatzung, von der langen Tagssatzung 1813-14. Geht dort mal rein. Leset das Protokoll von der Tagssatzung in den Jahrzehnten vor der Bundesstaatsgründung. Es gibt irgendwie eine Schweiz als Verständnis, Verständigungs- und Kommunikationsraum. Es gibt aber nicht eine Einheit darüber, woher das das Land will. Das ist
ja ganz normal. Bundesrat. Lesen Sie das Sitzungsprotokoll
auf die Hauptfrage zurück. Wer macht es möglich, dass der Bundesstaat möglich wird? Es sind gewisse Schweizer in dieser Schweiz. Andere hätten nicht wollen. Das ist ja bekannt.
Aber deshalb hätten wir ja kämpfen darum. Und das haben die Schweizer gemacht.
Am Schluss schon.
Wenn es nach den Franzosen gegangen wäre, dann hätten die einfach geschaut, dass das so bleibt, wie es war, 1815. Es hätte niemand das Interesse gehabt in Europa, dass das ein Bundesstaat wird. Sie hätten natürlich das Interesse gehabt, dass es neutral bleibt, dass das Gebiet neutralisiert bleibt. Das ist das Hauptinteresse von der Europäer gewesen, der Schweiz. Vorher hat immer Frankreich natürlich das Interesse gehabt, dass man einen guten Puffer gehabt gegen die Österreicher. Die Österreicher haben das auch durchschaut, deshalb hat der Metternich die Neutralität nicht so geschätzt. Der hätte lieber gerade auch das irgendwo.
Ja, warum hat er es denn nicht geschätzt?
Ja, weil der gewisse Franzosen sind dort. Faktisch.
Natürlich hat
die Eidgenossenschaft mehr oder weniger immer etwa das gemacht, was die Franzosen haben wollen, oder?
Ja.
Aber sie haben dort auch ein bisschen Spielraum gehabt, wo sie nachher ausgenutzt haben. Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir wieder einen Vertrag mit den Spaniern. Und die Innerschweizer haben dann gesagt, wir machen mit den Spaniern. Dann hat es immer einen Vertrag gegeben mit Österreich. Aber was ich würde sagen, ist das. Noch eines. Voraussetzungen. Warum das die Schweiz ein Bundesstaat geworden ist 1848, sind zweierlei. Das eine, da bin ich völlig mit Ihnen einig. Napoleon spielt eine grosse Rolle. Aber gleichzeitig die ganze Vorgeschichte der Schweiz spielt eben auch eine grosse Rolle. Warum haben sich die Liberalen 1830 so leicht können durchsetzen in der Schweiz? Ja, warum? Weil wir keine stehende Armee haben. Die Behörden haben nichts können machen. Die Berner, die haben nichts können machen. Arauer, ich meine, das kennen Sie ja, der Freiämtersturm, das ist ja wahnsinnig. Die ziehen aus dem Freiamt einfach mit ihren Rücken mit den Heugabeln. Und ein bisschen Gewehrli und so weiter ziehen die auf Arau und die Regierung bricht zusammen. Das ist in Berlin undenkbar. Das ist in Wien undenkbar. Das hat aber mit einer spezifisch schweizerischen Tradition zu tun, weil wir kein stehendes Heer haben, aus welchem, das können wir dann auch wieder diskutieren. Aber was ich würde sagen ist, noch eines, es ist immer beides. Und ich finde, dass sie den Leuten, die den Bundesstaat gegründet haben, tun sie meiner Meinung nach zu wenig Credit geben.
Nein, überhaupt,
viel zu wenig.
Überhaupt
nicht. Das ist eine unglaubliche Leistung.
Ja, natürlich.
Und zwar eine innenpolitische Leistung.
Ja.
Es hätte ganz anders können laufen. Völlig unabhängig vom Ausland.
Die Revisionskommission schafft quasi in einer sehr günstigen, in einem sehr günstigen Moment Window of Opportunity, weil die ausländische Macht, wo man zwar die Intervention erbeten hat, also die Sonderbundskantone haben Metternich angeklopft und gesagt, bitte, bitte helfen uns gegen die Liberalen und Radikalen. Warum können sie nicht intervenieren? Weil bei ihnen selber zu Feuer im Dach ist. Die Revolutionen brechen aus in Wien, in Deutschland, in Paris. Also der Eingriff, nicht zuletzt. Und Großbritannien. Ja, Großbritannien ist für die erste Hälfte vom 19. Jahrhundert enorm wichtig, weil die ausländische Macht immer wieder mal wollen intervenieren, wegen der Flüchtlingsfrage, der politischen Flüchtling, wegen der Pressezensur, etc., etc. Alles klar. Die wesentlichen Voraussetzungen, für das überhaupt nachher die Zuspitzung in dieser Krise 1847, 1848 können stattfinden, sind meines Erachtens wirklich zwischen 1798 und 1815 gelegt worden. Weil dort quasi Strukturveränderungen stattfinden, wo nachher quasi die Auseinandersetzung nur noch auf eine grosse Frage haben können, zugespitzt werden, nämlich, wie stellen wir uns in Zukunft auf? Ist das ein Bundesstaat oder ist das nach wie vor der schwache Staatenbund gemäss Bundesvertrag?
Zwei Einwände, oder? Völlig richtig, Napoleon, haben wir diskutiert, Franzosen, das ist wichtig.
Wiener Kongress.
Eine andere Voraussetzung ist eben genauso wichtig, dass es ein dezentrales Gebilde war, wo keine Monarchie ist.
Nein, das ist die jahrhundertelange Tradition.
Das ist natürlich wichtig.
Ja, klar.
Und das hat auch damit zu tun, teilweise mit dem Ausland, aber auch mit den Eidgenossen.
Aber jetzt können wir doch... Ja, aber wenn jetzt hier eine Uhr wäre, hätte Markus Somm, ich weiß nicht, wie viele Minuten schon Vorsprung auf mich.
Da glaube ich nicht. Das ist, wie sie Berner sind.
Nein, ich bin nicht Berner, das ist dummes Zeug, ich rede Berndeutsch.
Sind sie oder was sind sie?
Nein, Vater ist Toggenburger, Mutter kommt aus der Aschua, Kurator bin ich mit einer Nidwaldnerin. Eidgenössischer geht nicht.
Also. Nein, aber was sie auch wollen sagen, die dezentrale Tradition, wo einerseits die Eidgenossen selber geschaffen haben, aber das Ausland ermöglicht hat, spielt eben genauso eine
Rolle. Aber die dezentrale Tradition führt ja dazu, dass es hier quasi die gemeinsame Stossrichtung nicht gibt.
Eben schon. Das ist ja die grosse Leistung von 1848.
Aber vorher nicht.
Das ist
nicht.
Die Leistung von der Schweizer. Die Schweizer hätten ja können sagen, ab 1815 wir bleiben so, wie es jetzt ist. Aber dann haben die Radikalen und die Liberalen gefunden, nein, das wollen wir nicht.
Richtig.
Und sie sind enorme Risiken eingegangen. Das ist völlig unabhängig vom Ausland. Oder wenn ich jetzt, sie fangen immer mit, oder nicht immer, aber sie haben die Revisionskommission erwähnt, völlig zu Recht. Mich interessiert viel mehr noch die Zeit vorher. Wenn man den Aargauer Klostersturm anschaut, wo meiner Meinung nach entscheidend war, ist ja für die Eskalation.
Richtig.
Das sind die Aargauer Radikalen gewesen, die meiner Meinung nach unter absolutem Vorwand die Klöster haben wollen aufheben. Ich meine, die haben nachher behauptet, Muri hätte da den Aufstand im Freiamt ausgelöst, was wahrscheinlich nicht gestimmt hat. Das ist eigentlich eine Räubergeschichte gewesen. Aber der Mut, den die Radikalen hatten, dass sie die Eskalation herbeigeführt haben und natürlich auch muss man sagen, primitiv auf den konfessionellen Gegensatz angespielt haben, oder genau gewusst haben, die Liberalen holen wir nur ins Boot, wenn wir richtig eine antikatholische Stimmung erzeugen.
Antiklerikal.
Ja, also die mit den Jesuiten, oder? Ohne Jesuitenberufung hätte es wahrscheinlich die Eskalation nicht gegeben, aber die Jesuitenberufung hat nur mit dem Klostersturm zu tun gehabt.
Das ist richtig.
Und da meine ich, das ist alles schweizerisch. Hätte ganz anders können sein. Wir hätten einfach da hocken und sagen, wir warten jetzt einfach. Und wahrscheinlich wäre es so rausgekommen, dass wir 1871 vielleicht Preußen gefunden haben. Ja, komm, jetzt packen wir das auch rein.
Gut, jetzt könnte man darüber reden, wie sehr das antiklerikale Gedankengut aufklärerisch ist und damit eigentlich eine gemeineuropäische Tatsache und nicht eine schweizerische Tatsache.
Sprich, Kappeler, der ganze konfessionelle Gegensatz ist in der Schweiz viel älter. Der Hass zwischen den Reformierten und den Katholiken ist uralt. Wir haben ja immer wieder
Kirche. Ja, also der ist mitteleuropäisch. Der ist mitteleuropäisch.
Ja, aber wir sind das einzige Land gewesen, wo wir nicht, und nicht das einzige, aber eines der wenigen Länder, wo es beide Konfessionen gegeben hat, weil die eigene...
Nein, aber schau Deutschland an. Schau Deutschland.
Das sind einzelne Fürstentümer gewesen, und der Fürst hat gesagt, Deutschland hat es ja nicht gegeben.
Nein, es gibt kein Deutschland. Es gibt das Reich. Aber das Reich ist ein Flickenteppich.
Richtig. Und bei uns war die Eidgenossenschaft ein Flickenteppich gewesen. Aber ein bisschen mehr gemeinsam verfasst als das deutsche Heilige Römische Reich.
Ja, das ist nun wiederum
ja wirklich... Bei den Untertanengebieten haben wir uns nicht können einigen, welche Konfession gilt. Deshalb haben wir dort immer Spannungen gehabt. Das Rintel. Oder? Im Rintel ein Streit nach dem anderen. Richtig. In jedem Dörfli, wo sagt, jetzt sind wir katholisch oder reformiert und so. Ich kann mit dem nochmal sagen, du, das ist Vateraufklärung, der konfessionelle Gegensatz.
Hey, der hat mich nicht richtig verstanden, weil der mich nicht hätte
ausreden. Ja.
Der konfessionelle Gegensatz geht in das 16. Jahrhundert zurück. Das ist die Folge von der Reformation. Aufklärung tut den Antiklerikalismus nochmal mit ganz wichtigen Gedankenelementen ergänzen. Nein, es gibt in der Schweiz einen Klosterstreit, also mit den 1760er Jahren.
Das ist antikatholisch.
Es ist eben sehr stark auch ökonomisch denkend. Warum sind die Klöster im Fokus von der Kritik? Nicht, weil sie katholisch sind, oder nicht nur, weil sie katholisch sind, sondern weil sie ökonomisch sinnlose Einrichtungen sind. Das ist die
Klöster. Ja.
Sagen die Aufklärer. Auch katholische Aufklärer. Ja, Luzerner im 18. Jahrhundert. Oder Augustin Keller kommt ganz stark aus dieser Tradition raus. Die konfessionelle Gegensatz ist eine Voraussetzung, aber die Aufklärung bringt nochmal enorm wichtige Elemente dazu. Und letztlich ist ja die zweite Konfessionalisierung von den 1840er Jahren, wird quasi die Konfession bekommt die Bedeutung, Öl ins Feuer zu gießen. Es ist eine machtpolitische, staatspolitische Auseinandersetzung, die dank der medialen Aufbereitung, politische Öffentlichkeit und dank dem konfessionalisierten Gegensatz nochmal die Eskalation erreicht.
Also ich glaube eben, dass das sogar fast entscheidend wahrscheinlich war. Es hätte wahrscheinlich gar keinen Krieg gegeben.
Ich glaube, ohne das kein Sonderbund.
Ja, und wie man die Leute eben, und ich glaube, das ist heute noch so, ob liberal oder konservativ. Ich weiss nicht, ob die Leute für das in den Krieg gehen. Aber für ihren Glauben gehen sie in den Krieg. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Konfessionelle so eine grosse Rolle gespielt hat. Mm-hmm. Wo ja so stark geworden ist, dass die konservativen Reformierten, sagen wir jetzt Basel-Stadt zum Beispiel, sich ja nicht einmal mehr getraut hätten, einen Sonderbund können anschließen. Das ist ja unmöglich gewesen. Oder auch die Zürcher Konservativen hätten ja nie sich getraut, mit dem Sonderbund zu sympathisieren. Deshalb glaube ich, die konfessionelle Frage ist wahnsinnig wichtig gewesen. Ob jetzt antiklerikal oder nicht, das stimmt in den katholischen Gebieten. In den reformierten viel weniger. Oder? Das ist ein Impetus, weil man hätte die Klöster schon lange aufgehoben. Ich meine, Zürich, alle die grossen Zürcher Familien, viele von diesen grossen alten Familien haben profitiert.
Natürlich.
Klöster auf, wegen anderem Zwingli,
genau. Ja, aber nachher noch ein Element, vielleicht, es gibt so Episoden, wo nicht mehr so in der Erinnerung sind, nochmal zur Relativierung von dieser Konfessionsfrage. Warum gibt es eine Abspaltung vom Kanton Schweiz in den frühen 1830er Jahren? Gründung von einem eigenen Kanton, gleichzeitig wird die Abspaltung von Basel-Land, von Basel-Stadt. Allerdings wird die Schweizer Abspaltung, die Gebiete am oberen Zürichsee, wird wieder rückgängig gemacht. Was zeigt, dass dort spielt Konfession überhaupt keine Frage. Das ist Schweiz und das ist katholisch seit eh und je. Aber es ist die Auseinandersetzung zwischen einem konservativen Denken, besitzrechtlichen Denken, korporationsrechtlichen Denken vom Talkessel Schweiz, wo die äusseren Ämter immer als zweitklassige Landleute, als Beisassen, zum Teil aber Beisassen ist
ja,
eben so,
ja. Ausserschweiz ist Untertanengebiet,
ja. Ja, eben so ein Status, nicht gleich wie Thurgauer, aber jedenfalls Schweizer zweiter Klasse. Und man hat dann unter dem Zwang von Frankreich Gleichberechtigung während der Helvetischen Republik und in der napoleonischen Zeit zugestanden. Und die Schweizer machen das sofort rückgängig 1813-14.
Ja, wobei eben Kanton Schweiz ist fast eher noch eine Ausnahme, oder? In Zürich haben sie es ja nicht mehr geschafft.
Nein.
Die haben ja probiert, haben ja alle wieder probiert, ist ja logisch. Mhm. Die haben ja alle das alte Regiment wieder probiert. Und dort glaube ich, und deshalb würde ich betonen, die neuen Kantone sind eben so wahnsinnig wichtig.
Ja, extrem.
Oder?
Und St. Gallen.
Und die totale Schwäche von Bern, oder? Da muss man jetzt auch mal sagen, mhm. oder? Sancerre ist natürlich gestanden und gefallen mit Bern.
Genau.
Praktisch die Hälfte war von
der eigenen. Ja, und das ist natürlich auch nochmal ein Ergebnis von einer jahrhundertelangen Erfahrung. Ich sage immer, Bern ist eigentlich zu gross gewesen für das Corpus Helveticum, oder? Und aus dieser Erfahrung heraus stutzen sie es eben zurück, beziehungsweise sind sehr froh, dass der Wiener Kongress.
Ja, da habe ich jetzt eher noch das Gefühl, dass natürlich die revolutionären Kräfte in Frankreich, die haben immer gewusst, den Kern vom Bündnis zwischen dem französischen König und der Eidgenossenschaft, wo sie ja als reaktionär angeschaut haben, oder? Ist Bern.
Ja, aber stimmt ja nicht, weil Bern ist ja sehr lange Zeit gar nicht im Bündnis mit Frankreich.
Ja, aber es war trotzdem der Kern gewesen.
Warum? Weil aufgrund von der Grösse vom Territorium und vom Machtpotenzial, also das Bern hat.
Der Eroberung ist viel gesagt, aber man muss dann nachher Bern besetzen, oder? Dann nehmen sie eine Fernwehre weg und
meine Aussage, Bern ist zu gross für das Corpus Helveticum, bezieht sich quasi auf das Verhalten von den anderen Kantonen. Wenn man schaut, was die für eine Bündnispolitik betreiben und überhaupt für eine innereidgenössische Politik, sieht man an vielen Beobachtungen, dass gerade die inneren Orte, aber auch Zürich immer wieder darauf aus ist, dass Bern zu disziplinieren, dass Bern einzuhegen. Mhm. Das macht man zum Beispiel, indem man sich mit Savoyen verbündet. Mhm. Warum? Weil man sehr wohl weiss.
Aber es ist eigentlich immer gelungen. Ich wüsste kein Beispiel, wo sich den Bern durchgesetzt hätte.
Nein, weil sie sich nicht erlauben können.
Ja, aber der Innerschweiz ist natürlich eben militärisch zu stark und die haben immer mit den Spaniern die haben ja immer extra andere Bündnisse gemacht. Zürcher, würde ich sagen, fängt bald einmal an, dass sie wirtschaftlich viel stärker werden, oder? Basel ja auch. Von dem her, ist es zu gross für die Eidgenossenschaft oder nicht? Wenn es zu gross gewesen wäre, dann wäre ja die Eidgenossenschaft irgendwo einmal gesprengt worden. Oder man hätte Bern wirklich reduziert. Und ich glaube, da würde ich Ihnen ja recht geben, das haben ja die Eidgenossen selber nie geschafft. Das wäre nie gegangen. Der Aargau hätte man doch nie können den Berner wegnehmen.
Never.
Da hat es einen gebraucht, der von
uns kommt, eine
Grossmacht.
Richtig.
So wie es eine Grossmacht gebraucht hat in Italien, wo der Kirchenstaat zur Sau gemacht hat. Oder die Republik Venedig. Die Republik Venedig hat sich immerhin 1000 Jahre gehackt. Ohne Napoleon.
Kommen wir doch wieder zu meiner These.
Nein, das geht nicht um das. Wir haben ja schon einmal gesagt, Napoleon ist einer von den grössten, wichtigsten Kräften gewesen, die es gegeben hat in Europa. Mhm. Hat aber alle Länder betroffen.
Absolut.
Das Interessante ist, dass die Folgen überall unterschiedlich sind.
Genau.
Und Folgen sind unterschiedlich einerseits wegen der Vorgeschichte von diesen Ländern.
Genau.
Er ist nicht Eidgenosse.
Genau.
Aber auch zweitens, wie man mit dem umgegangen ist.
Aber dann frage ich euch, warum haben die Schweizer nicht selber die Konsequenzen daraus gezogen? Warum haben sie nicht...
Wir haben ja maximal etwas Gutes daraus gemacht.
Nein, warum haben sie nie sich darauf können verständigen, Thurgauer, Aargauer, St. Galler und Wattländer?
Das ist ja klar, da hätten sie ja gerade einen Krieg müssen führen, einen internen Krieg müssen führen wegen dem. Es hat ja Krieg gegeben in der Schweiz, Bürgerkrieg hat es ja immer wieder gegeben, wegen der Konfusionen. Und dort ist ja durchaus auch um Gebiet gegangen. Aber das ist doch meiner Meinung nach das Geheimnis von der Schweiz, dass die alten 13 Orte, obwohl sie unterschiedlich gross und stark gewesen sind, so viel gewesen sind, dass sich keine Richtung hat können durchsetzen.
Mhm.
Bern haben sich nicht können durchsetzen, Zürcher nicht, die Innerschweizer nicht. Es ist immer so ein Gleichgewicht, das Schreck.
Ja, wegen dem haben aber auch die Voraussetzungen gefehlt für die wichtigen Strukturreformen. Das ist ja letztlich, wir kommen immer wieder an den Punkt, Herr Somm.
Das wäre trotzdem passiert.
Wer hat es denn bewerkstelligt?
Kann ja sein, dass Preußen dann einen Krieg geführt hätte gegen uns und dann hätte man müssen zentralisieren. Letztlich glaube ich...
Ja, das ist jetzt sehr hypothetisch.
Ja, aber der Witz, warum der Bundesstaat sich durchgesetzt hat im 19. Jahrhundert, und 19. Jahrhundert passt ja vom Timing her. Dort entstehen überall grössere Staaten.
Ja, klar.
Und die Eidgenossenschaft muss sich da fragen, gehen wir runter oder überleben wir?
Mhm.
Und letztlich überleben wir nur, wenn wir zentralisieren, irgendwie ein bisschen.
Ja.
Und vor allem da mehr zentralisieren.
Genau, aber die Hälfte hat es ja nicht wollen.
Ja, natürlich. Aber das ist ja die grosse Leistung.
Ja.
Sich dann durchzusetzen. Und dann hat man eben wirklich, und deshalb muss ich ehrlich sagen, obwohl ich finde, die Radikalen sind halbe Gauner gewesen, politisch, haben sie recht gehabt. Und sie haben das maximales Risiko sind sie eingegangen. Weil, da, wo sie vorher gesagt haben, 1848, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Geschenk des Himmels gewesen, dass Revolution gehabt in den anderen Ländern. Weil sonst ist die Intervention sehr, sehr wahrscheinlich gewesen.
Das ist ja so.
Oder Großbritannien hätte dann sogar einen Krieg wagen müssen. Ob es das gemacht hätte, bin ich nicht so sicher.
Nein.
Also hätte vollkommen können scheitern.
Ja.
Aber umso mehr, finde ich, muss man mal sagen, hey, die Radikalen, die haben also schon den Mut gehabt, dass sie wirklich in einem Umfeld, wo sie gewusst haben, das sind alles Grossmächte, die gegen uns sind, Frankreich ist gegen uns, Österreich, das gewagt haben, sogar zum Krieg eskalieren zu können, finde ich schon noch beeindruckend.
Ja. Man könnte jetzt da noch einen mit Russländer-These bringen, wenn man die Radikalen genau anschaut.
Alles Deutsche?
Nein, aber viel.
Viel Deutsche, ja. Aber, ja klar. Ja, es geht ja nicht darum, zu sagen, die Ausländer spielen keine Rolle, sondern es geht darum, zu sagen, es ist nicht so in der Geschichte, und das sage ich natürlich auch auf Gegenwart,
ja.
Oder? Ich finde, es ist wichtiger für die Generation, die jetzt, die jüngere Generation, es ist immer beides. Es gibt Voraussetzungen, die wir nicht ändern können, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber wir können das Land gestalten. Und wenn man stark immer sagt, ja, alles hängt vom Zufall ab oder von der Struktur oder vom Ausland, dann glaube ich, ja, dann tut man völlig unterschätzen, wie gross der Spielraum auch ist. Politischer Spielraum von uns, von unserer Generation und von Generationen vor uns. Das ist ja wieder allem nicht gestört.
Nein, also ich meine, das ist ja völlig klar. Ich bin als politisch interessierter Staatsbürger durchaus auch bewusst, in welchen Zusammenhängen die Schweiz operiert heutzutage und was die Handlungsspielräume sind. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns zwei ist, ihr macht das 1848 gross zu einer Schweizer Tat, weil ihr sehr eng die 1840er Jahre anschaut. Und für mich gibt's enorm wichtige, unabdingbare strukturelle Voraussetzungen,
ja, das ist aber, ich
nie, die 1798 bis 1815
geschaffen
werden. Was
machen aus der Chance? Es ist ein bisschen wie beim Unternehmerischen. Oder ein Unternehmer, da kann man nachher immer im Nachhinein sagen, ja, das iPhone ist ja auf der Hand gelegen, dass das irgendwann kommt, und das stimmt wahrscheinlich. Aber am Schluss hat es jemand gebraucht, wie Steve Jobs auf die Idee gekommen ist. Und da finde ich wirklich so die Agentur der Menschen ist ganz, ganz wichtig, und das gilt in der Schweiz, das gilt in jedem Land, weil, noch eins, 1815, alle Länder sind besetzt von den Franzosen, und trotzdem gehen alle Länder wieder unterschiedliche Wege, wo man natürlich auch erklären kann. Also gewisse Sachen sind dann ähnlich, aber viele Sachen eben gar nicht.
Naja. Nein, meine Agency von einzelnen Leuten absolut zentral. Wenn wir da nochmal 18, 14, 15 her schauen, der hat vorhin der Zar Alexander erwähnt, der russische Zar, der sagt, wenn die Österreicher intervenieren, das lasse ich nicht zu, nur über meine Leiche. Mhm. Er tut das nicht zuletzt auch auf Bitten von wichtigen Wattländer-Politikern, César de la Hacht, wo sie Erzieher war. Ja. 10 Jahre lang sie Erzieher und Lehrer in St. Petersburg. Der russische Gesandte auf der langen Tagsatzung und im Wiener Kongress, Graf Capodistria, Istria, ein Griech, dem gehört das Denkmal gesetzt. Enorm wichtige Figur, weil der sich sehr für die Schweiz eingesetzt hat, wo die Schweiz dann eigentlich noch nicht hat wollen sehen. Weil, schaut mal die Mühe, die das braucht. Das ist ein Ultimatum, die Wiener Erklärung vom März 1815. Der Wiener Kongress sagt, Les Suisse, jetzt das da hier und sonst nichts. Es wird nicht mehr verhandelt. Und dass man einen Bundesvertrag braucht, dass man sich im Westen muss arrondieren und neue Kantone aufnehmen, dass es fertig ist mit der bernischen Revindikationsforderungen nach der Watt und nach dem Aargau. Das ist das, was der Wiener Kongress dort diktiert. Und das ist...
Ja, das Ding ist wieder einer sehr übertrieben. Aber ist ja gleich.
Nein.
Da müssen wir uns jetzt heute nicht einigen.
Da können wir uns nächstes Mal einigen, weil die Zeit ist um. Das ist natürlich raffiniert. Das muss ich nicht einmal mehr argumentieren.
Genau.
Nein, Rudi Wollenstein hat mich sehr gefreut. Das ist interessant.
Ja. Ich
hoffe, das können wir weiter fortsetzen. Und danke für den Besuch.
Gern geschehen.
Und in dem Sinne, das ist es die Sommershow auf dem Nebelspalter mit dem André Hollenstein, emeritierter Professor für Schweizer Geschichte von der Universität Bern. Kein Berner, Entschuldigung, tut mir auch noch, kann noch einmal entschuldigen, das ist natürlich auch ein Sackfilet. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es interessiert und wir hören uns wieder auf der Sommershow ein anderes Mal. Merci.